Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Totgesagte leben ja länger und alle Negativschlagzeilen zum Trotz. Vinyl lebt immer noch und immer mehr. Seit Jahren freuen sich Plattenfirmen und Plattensammler über die Renaissance des schwarzen Tonträgers. Aber nicht nur bei uns in Westeuropa boomt das Vinyl. Auch in Fernost entwickelt sich eine Vinylkultur. Aktuell nachzulesen im Plattenmagazin Mint. Und die Titelgeschichte für das Januarheft behandelt Vinylkultur in China. Und ich bin jetzt mit dem Mann verabredet, der sie geschrieben hat. Fabian Peltsch, guten Tag, hallo.
Hallo.
Also Schallplatten erleben dort in Fernost auch eine Renaissance wie bei uns. Ist das ähnlich so?
Das ist richtig. Nur mit einer leichten Verzögerung kam dort auch ein Vinyltrend an. Aber wenn man sich dort umschaut, merkt man, es läuft in China tatsächlich vieles anders und einiges auch im Verborgenen. Was vor allem daran liegt, dass der Staat dort nach wie vor ganz genau bestimmen will, was ins Land kommt und was vor Ort gepresst wird. Das heißt, jeder Tonträger braucht eine staatliche Lizenz, um legal verkauft zu werden. Alles wird geprüft, von den Texten bis zum Cover. Und am Ende kommen vor allem dann Mainstream-Stars auf den Markt, weil die diesen bürokratischen Aufwand durchmachen können. Für Sammler ist das natürlich total unbefriedigend.
Wie gehen denn die Plattenhändler damit um?
Als Plattenhändler muss man sich in China sehr selbstbewusst in Grauzonen bewegen. Viele verkaufen Secondhand-Ware oder sie importieren nur sehr, sehr kleine Stückzahlen aus dem Ausland, die dann auch zum Teil über Hongkong ins Land geschmuggelt werden. Theoretisch ist das aber alles illegal. Eine gängige Praxis ist deswegen tatsächlich immer noch, den lokalen Polizeibeamten in der Nachbarschaft zu bestechen, damit der eben ein Auge zumacht. Und eine Protagonistin meiner Geschichte zum Beispiel umgeht das System dieser kleinen Gefälligkeiten, indem sie ihren Plattenladen in einer Wohnung im 8. Stock untergebracht hat. An der Tür sieht man nicht, dass es ein Plattenladen ist. Man fährt mit dem Aufzug hoch. Falls die Polizei doch kommt, sagt sie, es handelt sich einfach um ihr Wohnzimmer. Und die Leute, die da rumstehen, sind keine Kunden, sondern Freunde, die einfach in ihrer Privatsammlung stöbern.
Ein besonderes China-spezifisches Phänomen, das Sie da in Ihrem Text auch erwähnen, das sind die sogenannten Dakus. Was hat es damit auf sich?
Da muss man die Vorgeschichte ein bisschen kennen. China war ja viele Jahre der größte Importeur von Müll, woraus das Land Rohstoffe recycelt hat, um sein Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Und zu diesem Müll gehörten auch die unverkauften Überschüsse westlicher Plattenfirmen. Also Kassetten, Platten und CDs wurden als Überschüsse, als Recyclingmüll nach China verschifft. Vorher hat man die Hüllen noch maschinell angeritzt, damit man sie nicht weiterverkaufen konnte. Und daher auch der Begriff Dako, das heißt so viel wie Sägespur. Diese Tonträger landeten in China dann aber oftmals nicht in den Schmelzöfen, sondern sie wurden ab Mitte der 90er von Sammlern und Händlern illegal aus diesen Containern gefischt und dann zum Kilopreis, ohne vorher auszusieben, auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft.
Und wenn man jetzt Platten aus dem Müll holt, kann man diese Dakos überhaupt noch anhören? Also was ich immer lese und höre, das Zeug ist unglaublich dreckig, da läuft nichts mehr.
Zum Teil ist das wahr, zum Teil sah man diese dreckigen Platten auch im Laden, aber meistens ging es eben doch, denn besonders auf dem Boden der Container war die Ware unversehrt. Verknappt war das Angebot aber allerdings trotzdem, denn manchmal hatten die Schiffe nur ein einziges Genre geladen. Wenn zum Beispiel jetzt ein Heavy-Metal-Plattenladen im Westen zugemacht hat, dann konnte das sein, dass da auf einmal nur Heavy-Metal-Alben im Container waren. Oder es waren plötzlich alle Regale im Plattenladen voll mit ein und demselben Album. Ein schöner Nebeneffekt war dabei auch, dass Platten, die bei uns höchstens One-Hit-Wonder waren oder zum schwachen Spätwerk einer Band zählen, in Chinas Underground bei den Musikern heute als Klassiker gelten. Dakos, das waren ein Schlupfloch, um Musik eben ganz ohne Lizenz ins Land zu bringen. Das hat ab Mitte der 90er Jahre die alternative Musik in China schlagartig diversifiziert. Und das war auch für viele Musiker sehr wichtig, um eben mit diesen Einflüssen eine eigene musikalische Identität zu entwickeln.
Fabian Peltsch, Musik haben Sie natürlich auch mitgebracht. Das erste Hörbeispiel, Omnipotent Youth Society. Was hat es damit auf sich?
Eine Folk-Rock-Band aus der Provinz Hebei, die zum Beispiel sehr von den Decemberists beeinflusst sind mit den Bläsern, mit diesen ausufernden Jams, aber sie haben auch was Eigenes daraus entwickelt. Also es ist ein sehr schöner Song.
Hey.
Vinylkultur in China, unser Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich spreche dazu weiterhin mit Fabian Pelsch. Er hat für das Vinylmagazin Mint dieses Thema recherchiert. Sie haben ja auch mit vielen Plattensammlern gesprochen, zum Beispiel mit einem, der in den 70ern seine Sammlung vor den Roten Garden verstecken musste. Spannende Geschichte. Was hat er von dieser Zeit erzählt?
Ja, das war ein glücklicher Zufall. Ich habe Herrn Gu, der heute 72 Jahre alt ist, bei einem Vortrag in Shanghai kennengelernt. Er saß dort im Publikum, hat aber selbst die tollsten Geschichten erzählt, vor allen Dingen aus der Kulturrevolution. Damals, zwischen 1966 und 1976, konnte man in China nämlich große Probleme bekommen, wenn man westliche Platten besaß. Das galt als konterrevolutionär, das galt als Verrat an der Arbeiterklasse. Viele haben ihre Platten deswegen verbrannt oder vergraben. Und viele westlich ausgebildete Musiker wurden damals so sehr verleumdet, verfolgt, verspottet, dass sie teilweise Selbstmord begingen. Allein am Shanghaier Konservatorium zum Beispiel waren es in den ersten 3 Monaten der Kulturrevolution 18 Musiklehrer, die sich das Leben genommen haben.
Hat denn Herr Gu damals auch Probleme bekommen?
Herr Gu war irgendwo in einer glücklicheren Position. Damals, um die 20 Jahre alt, arbeitete er bei der China Record Group. Das war die staatliche Plattenfirma, die in der Volksrepublik unter Mao eine ähnliche Monopolstellung innehatte wie die Amiga in der DDR. Dort produzierte man Revolutionslieder zum Beispiel oder die ideologischen Modellopern, die Maos Frau Jiang Qing entwickelt hat. Herr Gu hatte dort freien Zugang zum Radio-Medienraum. In den Archiven lagen dort noch Klassik- und Jazzalben aus der relativ freien Republikzeit vor 1949. Und die hat Herr Gu, ein großer Musikliebhaber, mitgehen lassen, weil er dachte, das würde eh nicht auffallen. Zu Hause hat er sie dann auf Bänder überspielt und zusammen mit Freunden gehört, allerdings nur sehr, sehr leise und bei geschlossenen Fenstern. Eines Tages hat man ihn doch erwischt und öffentlich als Kapitalist gebrandmarkt. Das war für ihn, wie für viele andere damals auch, eine sehr schwierige Zeit. Mir hat er erzählt, dass er erst Ende der 80er Jahre wieder ohne Angst zu Hause Musik hören konnte.
Vinylkultur in China. Vielen herzlichen Dank an den Musikjournalisten Fabian Pelsch. Er hat das Thema recherchiert. Und ein letztes Musikstück haben sie noch mitgebracht. Und da gibt es, glaube ich, auch eine kleine Geschichte zu.
Ja, genau. Das ist eine sehr interessante Platte. Weißes Vinyl erscheint auf dem chinesischen Label Eating Music. Und dieser Platte wurde eine eigens kreierte Parfumprobe beigelegt, sodass man, während man diese sehr sphärische Ambient-Musik hören kann, den Duft einatmen und sich für immer daran erinnern kann.
Jetzt gern mal erleben, den passenden Duft zu dieser Musik zu riechen, hat Fabian Pelsch natürlich nicht mitgebracht. Danke trotzdem für das Gespräch zur Vinylkultur in China. Knofa war das, die letzte Band mit dem Stück Yi.